mit den zwei orangen Riesen, Migros und Coop. Ewiger Zweikampf. Immer die Frage, wer hat die Nase vorne? Und vor ein paar Jahren, weil Nachhaltigkeit gut für das Image ist, hat der Migros den ersten Schritt gemacht und so eine Kampagne gestartet. Vielleicht mögt ihr euch erinnern. Unser Versprechen an Michael. Im 2025 machen wir das und das. Und unser Versprechen an Olivia. Wir machen das. Und unser Versprechen an das. Ja. Und hat Coop auf dem falschen Fuß verwutscht. 1-0 für Migros. Und die hat das ein bisschen verfolgen. Mögen sich vielleicht erinnern, dass es nicht lang gegangen ist und Coop hat kontert. Auch mit einer Nachhaltigkeitskampagne. Und richtig schlagfertig. Die läuft bis heute unter dem Titel Taten statt Worte. Und ohne den Angerriss zu erwähnen, war ja klar gewesen, gegen wen das geht. Ja, ich erzähle das, weil das fasst der heutige Bibeltext in drei Worten zusammen. Um das geht es heute am Morgen. Um das geht es immer wieder in unserem Leben. Nicht um grosse Worte, sondern um Taten. Wir sind im 1. Johannesbrief, mittlerweile im 2. Kapitel. Und ich lese dann so die erste Hälfte bis Vers 11. Leben im Licht heisst die Serie. Und ich denke, das wollen wir. Das ist doch unser Anliegen, im Licht sein. Weil letztes Mal haben wir gehört, Gott ist Licht. Ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir mit ihm verbunden sein wollen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben wollen, dann müssen wir hineintreten in das Licht. Das ist unsere Sehnsucht. Mit Jesus verbunden sein, auf ihm gegründet sein, im Alltag seine Kraft, seine Führung erleben. Leben im Licht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, den Gedanken. So sehr wir das wollen, weil im Licht sein, so eine gewisse Unsicherheit, ja genüge denn überhaupt? Warum habe ich in meinem Leben immer wieder die Aussetzer? Warum schiebt sich immer wieder so viel zwischen mir und Gott? Ich nehme Sachen vor und nicht die Hälfte davon kann ich umsetzen. Ich bewege so wenig. Ich erlebe so wenig. So die Unsicherheit. Und ich gehe davon aus, dass die diesen Brief bekommen haben, oder Johannes, als er geschrieben hat, die haben solche Gedanken vermutlich auch gekannt. Und dann ist aber etwas passiert. Dann sind Lehrer auftreten, die gesagt haben, was? Ihr habt unreine Gedanken. Was? Ihr habt keine Sieg über schlechte Gewohnheiten. Was? Ihr macht euch Sorgen. Sorgen um Geld, Sorgen wegen Entscheidungen, welche Kinder treffen. Du betest um Heilung und erlebst es nicht immer. Was ist mit euch los? Habt ihr keine Autorität im Glauben? Ich weiß nicht genau, wie sie es formuliert haben. Vielleicht proklamier und es muss geschehen. Nimm deine Stellung ein. Selbstbewusst sind die Lehrer gekommen und haben gesagt, wartet. Ich zeige dir, wie du auch so kannst glauben wie ich. Es gibt Schlüssel. Mit denen kannst du das Wirken Gottes freisetzen. Setz das Wirken Gottes frei über deine Finanzen, über deine Gesundheit, über die Anfechtungen. Oh, das klingt wirklich gut. Das klingt verlockend. Das klingt auch recht modern, finde ich. Hören das bis heute in verschiedenen Formen immer wieder die gleichen Stichworte. Setz das Wirken Gottes frei. Mach das. Johannes aber, schon uralt, habe ich letztes Mal beschrieben, hochbetagt. Er ist beunruhigt und schreibt einen Brief. Und es stimmt ja schon, dass wir Gottes Wirken können dämpfen, wenn wir nicht nach ihm fragen. Wenn wir sein Wort auf die Seite schieben. Wenn wir seinem Geist keinen Freiraum lassen. Aber Johannes ist beunruhigt. Geht es denn um Methoden? Geht es um Form? Um Ritual gar? Und er schreibt den Brief. Und ich lese aus Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er trägt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören? Wenn wir seine Gebote befolgen. Wer sagt, ich gehöre Gott oder ich kenne Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, der soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu, denn dieses Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit schwindet und das wahre Licht breitet sich aus. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht. Und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn er ist durch die Finsternis blind geworden. Taten statt Worte. Weil wir haben Gott erkannt, haben die Lehrer behauptet, und für sich in Anspruch genommen. Wir haben die Visionen gehabt. Wir haben geistliche Erfahrungen gemacht. Das ist abgegangen. Wir waren im Gebet. Nicht so, wie ihr betet, sondern richtig im Gebet. Und wir sind auf eine Erkenntnisstufe vordrungen, die der normale Christ nicht erreicht. Johannes, unbeeindruckt. Ich meine, er hat ja auch ein paar Erfahrungen mit Jesus gemacht. Er war ja mit ihm unterwegs, von Anfang an. Und ja, er hätte schon darauf verweisen können, die gewaltige Show, die er hatte, dort auf dieser Gefangeneninsel in Patmos, wo ihm die ganze Offenbarung offenbart worden ist. Er hätte schon können mitreden eigentlich mit denen. Aber er geht gar nicht auf diese Stufe, sondern ich würde sagen, er bleibt am Boden und sagt, liebe Leute, Taten statt Worte. Keiner von euch, keiner von uns soll sich verunsichern, bin ich ein wahres Gotteskind oder nicht? Sondern er sagt, wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören? Was ist das Zeichen? Wenn wir seine Gebote befolgen. Denn wer sagt, ich gehöre Gott und befolgst Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Ob wir ein Gotteskind sind, das entscheidet sich nicht an deinen Gefühlen. Ist mir schon klar, dass der Apostel Paulus etwas Wunderbares schreibt im Römerbrief. Er sagt, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gotteskinder sind. Und ich habe das von mir erzählt, dass ich das wirklich eindrücklich erlebt. Als ich so im Teenie-Alter noch einmal so ganz bewusst mein Leben Jesus hingelegt habe, das war so faszinierend gewesen. Ich habe gar nicht mit dem gerechnet, dass so eine Sicherheit in mein Leben hineinkommt. Du bist ein Gotteskind. Aber gell, die Gefühle kommen und gehen. Das ist nicht das, was verlässlich ist. Und manchmal gibt es offensichtlich Zeiten, wo wir das gar nicht so wahrnehmen. Und nachher muss das oder das passieren und wir sind plötzlich gar nicht mehr so sicher. Bin ich ein Gotteskind? Länge ich dem heiligen Gott? wo wir wie einen objektiveren Beweis bräuchten, als ein Gefühl, das ich jetzt eben gerade nicht wahrnehme. Und Johannes sagt, hey, das gibt's. Schau auf dein Leben. Und dann zeigt sich, ob du mit Jesus verbunden bist. Jesus, am Schluss, kurz bevor er zurück in den Himmel gegangen ist, hat er zu seinen Jüngern etwas ganz Ernstes gesagt. Er hat gesagt, passet auf, es kommen falsche Propheten. Und eindrücklich, wie er das beschreibt, riesende Wölfe tarnt als mit Schafskleider. Sie geben Vorteil, vor Herden zu sein, aber unter der Verkleidung sind es riesende Wölfe. Und wir wissen, was ein einzelner Wolf in einer Schafsherde anrichten kann. Ein Massaker. Es sind nur ein paar Jahrzehnte vergangen und Johannes ist mitten drin in dieser Situation. Zum Glück hat Jesus sie unterwiesen und gesagt, auf was sie achten sollen. Er hat sie gewarnt und gesagt, ihr erkennt sie an was? An ihren Früchten. Jesus sagt dort, Johannes 17, ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen. Das ist das Zeichen. Für mich persönlich ist das eine der kraftvollsten Verheißungen im Alten Testament, Hesekiel 36, Vers 26, wo Gott ausspricht über Israel. Und wir sind hier als Gläubige, die an Jesus glauben, mit eingeschlossen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Es sind nicht Vorsätze, es ist nicht einfach unsere Selbstdisziplin, es ist nicht deine überwältigende Willenskraft. Der rote Faden durch die Geschichte von Israel. Wir haben Anfangsjahr diese Rika, mögt ihr euch erinnern, 5. Mose. Das ist dort so klar rausgekommen, das beschäftigt mich bis heute. All das reicht nicht, unsere Vorsätze. Wir brauchen eine Veränderung, die nicht von außen aufgesetzt ist, sondern die von innen kommt. Das, was hier versprochen ist, Gott, der in uns wirkt. Wegen dem reden wir von Wiedergeburt. Es wird etwas neu. Wer zu Jesus kommt, der erlebt, ich habe ein neues Herz. Ein Herz, das sich sehnt nach dem, was Gott gefällt. Wo der Wunsch hat, seine Gebote zu halten. Nach dem zu leben, was Gott wichtig ist. Nicht, dass das immer gelingt, da kommen wir dazu. Aber die Sehnsucht ist da. Das ist das Zeichen. Ich habe die Lampe mitgebracht. Gell, wenn man das anschaut, oh je, meine, was für ein Kabelgewirr. Seht ihr es? Die einfach ein bisschen weiter hinten sind. Lang nicht alles so geradlinig. Vielleicht ist das auch gerade unsere Biografie. Dass unsere Biografie nicht so geradlinig ist, wie wir gerne hätten, rückblickend. Und da ist noch allerhand eingesteckt, wo gar nicht hinführt, wo eigentlich mal noch weg müsste. Ja, irgendwann räumen wir das auf. Aber zweifelst du daran, ob die Lampe angeschlossen ist oder nicht? Obwohl du ja jetzt nicht mit den Augen die Kabel kannst entwirren und sagen, doch, das ist eingesteckt, keine Chance. Aber warum ist es uns allen klar? Ja, warum? Weil sie brennt. Weil sie brennt. Es braucht keinen weiteren Beweis. Ich muss nicht am Kabel nachfahren, alles ausstecken, neu sortieren, gerade machen. Der Beweis ist klar, sie brennt ja. Und das ist genau das, was ja der Hannes hier sagt. Das Licht von dieser Glühlampe ist der unschlagbare Beweis, dass sie mit der Stromquelle verbunden ist. Vers 5. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe. In vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wir müssen nicht zweifeln, wir müssen nicht unsicher sein, wir müssen nicht verunsichern, Habe ich Jesus genug erkannt? Bin ich mit ihm verbunden? Wir können einfach auf das schauen, was aus unserem Herz rauskommt. Schau auf dein Tun. Das klingt jetzt schon herausfordernd. Schau auf dein Tun. Ein guter Baum bringt gute Früchte, hat Jesus gesagt. Ich kann so sagen, an unseren Taten, ich glaube auch an unseren Gedanken, können wir erkennen, wie es um uns steht. Diagnose. Ja, hier ist eine echte Hürde, wenn es so konkret wird. Wenn uns das Wort Gottes so herausfordert. Mir ist das aufgefallen, weil die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wenn sie mit Jesus konfrontiert waren und eigentlich sollten Farbe bekennen, ja oder nein, wissen was sie machen? Sie wechseln immer auf ein anderes Thema. Auf irgendein Nebengleis. Und ich glaube, das ist ganz tief für uns innen. Ich bin auch in dieser Gefahr. Weißt, wir könnten jetzt hier diskutieren, ja, welche Gebote sind denn genau gemeint? Ist ja klar, dass ich das Speisgebot nicht mehr halten muss und das Reinheitsgebot. Ja, wie genau? Einfach schnell wechseln auf ein Nebengleis, dass wir nicht müssen Stellung beziehen müssen. Ja, Johannes, ich glaube, sein Alter hat ihn wahrscheinlich einfach wirklich auch weise gemacht. Er lässt sich gar nicht auf eine Diskussion ein. Das Gebot oder das, wie genau? Er sagt im Vers 6, wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Ende der Diskussion. Soll leben, wörtlich hat man sogar übersetzen, ist schuldig, selber so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Ja, wie hat Jesus gelebt? Ich glaube, eins ist offensichtlich. Der Wille von seinem Vater war an erster Stelle. An dem hat er sich orientiert. Er hat ihn verherrlicht. Er hat ihn gross gemacht. Und ihm war kein Preis zu hoch. Vater, ich möchte eigentlich nicht da durch, aber wenn du willst, ich gehe. Das hat Jesus vorgelebt. Und gleichzeitig, ja, auch mit den Mitmenschen, wie er umgegangen ist, geleitet, prägt vor einer dienenden Barmherzigkeit. Gibt sein Leben für sie. Wäscht ihnen die Füße. Not bewegt ihn. Er hilft im Leid. Kann es sein, dass Johannes hier so radikal das meint? Wir merken auch in diesem Brief eins immer wieder. Es geht nicht um irgendeine geistliche Sphäre, die sich unser Glauben bewegen soll, sondern er bewegt sich hier auf dieser Welt. Mit deinen Händen, mit deinen Worten, dort, wo du hingehst oder dort, wo du nicht hingehst. Er sagt im Vers 9, ganz praktisch und konkret, wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, sorry, lebt noch in der Finsternis. Vielleicht denke ich mir, zum Glück hassen tue ich ja niemanden. Ja, für uns hat Hass ganz starke emotionale Komponente. Wenn ich jemanden nicht mag, gibt es so einen langen Bereich und hier aussen ist dann der Hass. Aber weißt du, im Neuen Testament ist es eigentlich nicht so. Sondern es gibt wie, wenn ich es letztes Mal gezeigt habe, es gibt auch schwarz und weiß. Es gibt Liebe, wo ich das Gute suche. Oder es gibt, das nennt die Bibel Hass, wo ich gleichgültig bin. Und dann gibt es natürlich weiter, wo ich gegen jemanden wirke und so weiter. Das gehört alles dazu. Aber eigentlich ist ganz eine starke Trennung. Und der Bibeltext fordert uns raus, in unserem Alltag immer wieder zu fragen, was setzt sich eigentlich durch in meinem Leben? Ist es mein Egoismus, was um mich geht? Es geht nur halt einfach mal um mich, sorry. Die anderen sollten das auch mal einsehen. Zumindest in der Familie oder zumindest in dem. So. Oder geht es mir um das Wohl von den anderen? So eine Herausforderung. Wenn man das so lesen, dann denke ich mir vielleicht, ja, also, braucht mindestens ein halbes Leben als Christ, bis man endlich an den Punkt kommt, wo man so etwas von sich sagen könnte. Wer schafft das schon? Wir haben ja nicht einmal Pastoren schaffen, das könnt ihr jetzt denken. Schaut ja, wie sie mit uns umgehen. Die Mails, die sie manchmal schreiben und nicht grüßen und weiss nicht was alles. Nicht einmal, ja, wie ich denn? Ja, Vers 5 eingeblendet. Und da ist eine wunderbare Aussage getroffen. Da steht, doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Das ist enorm entlastend. Weil wir spüren hier ein Prinzip, dass es gar nicht darum geht, dass wir jetzt, noch einmal, mit dieser Selbstdisziplin und diesen riesengroßen Vorsätzen uns antreiben, sondern die Liebe Gottes ist der Antrieb. Und erinnern wir uns daran, dass im Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgossen in unsere Herzen. Und sie wirkt. Und sie kommt zum Ziel. Hier steht, in dem hat sich die Liebe Gottes entfalten können. Oder ist sie zur Reife gekommen? Hat sie ihr Ziel erreicht? Das ist hier beschrieben. Weißt du, was das ist? Nicht einmal Fleckentferner, sondern ein Abflussreiniger. Ich glaube, das ist etwa das Stärkste, was man noch so bekommt, gerade ohne Giftprüfung und so. Für was braucht man das? Ja, wenn das Brünneli verstopft ist. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild für das, was hier beschrieben ist. Unsere Berufung ist ja Kanal sein vom Wirken Gottes. Aber der Kanal ist verstopft. Der Kanal ist verstopft, wenn wir zu Jesus kommen, unser Leben ihm hingeben. Da ist noch lange nicht gesagt, dass jetzt das einfach fließt, sondern da ist zuerst ganz viel Egoismus, der sich da zusammen gepumpt hat, der zuerst muss aufgelöst werden. Und ich habe mir das so vorgestellt, wenn steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Dann fängt die Liebe an zu wirken. Das ist mega scharfes Zeugs da. Man sollte nicht einmal mit den Fingern drauf und so. Ich glaube, die Liebe Gottes hat einen anderen Wirkstoff. Ist nicht so gefährlich zum Berühren, aber gleich wirksam. Dass er Verschmutzung auflöst. Also ich lebe ja in einem Haushalt mit Mehrheit Frauen. Und ich brauche das immer wieder. Weil die Haare einfach den Abfluss immer wieder verstopfen. Und dann füllt man das ein, ausgegossen ins Brünneli. Und nachher wirkt das. Und es löst auf Lieblosigkeit, Egoismus, Verachtung, Besserwisserei, der Sarkasmus, der in mir ist, der Stolz, der Gier. Fährt an zu wirken. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in deinem Herz, ist am Wirken. Aber weißt du, was hier steht bei der Gebrauchsanleitung? Der entscheidende Punkt ist die Einwirkenphase. Es reicht nicht, das reinzulehren und dann zu sagen, jetzt ist alles gut. Das ist genau das, was wir in unserem Leben ja auch erleben. Es ist eben nicht alles gut. Sondern hier steht mindestens 2 Stunden einwirken lassen und bei grosser Verschmutzung besser über die Nacht. Und die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, die muss immer wieder neu eingewirkt werden. Sie muss Raum haben. Einwirken, das verstehen wir sofort, hat einen entscheidenden Faktor, das ist der Faktor Zeit. Ich muss das bewegen. Liebe Gottes, einwirken heisst, ich lese Gottes Wort. Nicht mechanisch, dass ich es abhaken kann, sondern bettend. Ich bewege es. Ich lasse es einwirken in meinem Leben. Zeit lassen. Ja, wenn ich einfach die Losung lese, Tageslosung und in den Tag springe, das ist super. Du nimmst sicher Ermutigung mit. Aber ich kann dir eins sagen, es hat keine Zeit zum Einwirken. Das löst die Verschmutzung in uns, der verstopfte Kanal, mag das nicht lösen, sondern wir brauchen Zeit in seiner Gegenwart, im Austausch mit unserem Gott, wo wir hören, was der Heilige Geist uns zuspricht und wo er uns herausfordert, wo er uns tröstet. Einwirken lassen. An unserem Tun, an unseren Taten erkennen wir, wie es um uns steht. So wie wir am Licht dieser Lampe erkennen, ob sie angeschlossen ist oder nicht. An den Gedanken, die dich prägen, an den Worten, die du aussprichst, an der Art, wie du mit dir selber, mit anderen, mit Gott umgehst, zeigt sich, ob du mit Jesus verbunden bist. Und ich möchte dir zusprechen, du darfst ruhig und getrost sein, selbst wenn du dich gar nicht so fromm fühlst, wenn du die Frucht siehst in deinem Leben. Und bitte, versteht mich richtig, nicht, wir sind mit Jesus verbunden, weil wir all das wunderbare Zeugs machen, sondern wir sind mit Jesus verbunden und wegen dem entstehen die schönen Früchte in unserem Leben. Es ist umgekehrt. Lass dich nicht verunsichern, wenn andere, ich weiss nicht, was für geistliche Erfahrungen vorweisen und du denkst, ich bin niemand. Schau auf dein Leben. Und wenn du die Frucht siehst, dann weisst du, wie es um dich steht. Dann kannst du sagen, aber ich weiss, ich sehe es, ich bin mit Jesus verbunden. Und wahrscheinlich spüren wir, dass hier ganz etwas Ernstes auch angesprochen ist. Wenn wir nämlich in unser Leben hineinschauen und wir merken, da ist eigentlich nur Egoismus. Das dominiert. Mein Leben steht ja im Kontrast zum Leben von Jesus. Dann möchte ich dir zurufen, komm zu Jesus. Weißt du, da kommt es im Fall nicht darauf an, wie viele Jahre, dass man schon Mitglied in Pfimi ist. Oder was für eine Position, was für einen wunderbaren Dienst man hat. Sondern wir müssen zu Jesus kommen. Und vielleicht ganz neu erleben, wie er uns durchspült mit seiner Liebe. Und vielleicht braucht es auch, dass wir unser Leben ganz neu Jesus hinlegen. Vielleicht sogar zum ersten Mal. Weil zwar immer Jesus wollen haben, aber nie als obersten Herr, nur als zweithöchsten. Und du hast diesen Platz nicht freigeräumt für ihn. Wir feiern heute Abendmahl. Und das ist die grosse Einladung, dass wir von Jesus kommen dürfen. Ja, also der Johannesbrief ist wirklich herausfordernd. Wir müssen uns auf etwas gefasst machen, wenn er reinmacht über den ersten Johannesbrief. Das geht nicht einfach so vorbei. Und ich weiss nicht genau, was uns durch den Kopf geht, wenn wir jetzt so das Bibelwort auf uns wirken lassen. Vielleicht merkst du, ich bin schon nicht ganz ruhig. Weil wir sagen, ja, einerseits möchte ich ja für Jesus leben, möchte ich die Gebote halten, aber in der Praxis ist es eben die gleiche andere Geschichte. Dass mir oft nicht gelingt, so zu reagieren, wenn ich will, das zu sagen, was ich eigentlich sollte. Wie kann ich das einordnen? Es ist so befreiend. So ermutigend, wenn wir darauf achten, wie der Johannes den Abschnitt einleitet. Ich habe es gelesen, aber ich bin dann gerade weitergesprungen. Es ist höchste Zeit, dass wir noch einmal zurückgehen. Und ich möchte es noch einmal lesen. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemand, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Weißt du, nur die Anrede. Meine Kinder. Spüren wir, dass hier nicht der alte, verbitterte Johannes, der findet, alle anderen nach ihm sind irgendwelche Laube, ich weiss nicht was, sondern man spürt, liebe Kinder, man spürt sein Anliegen. Keine Sünde. Nehmen wir das ernst. Das Kennzeichen von diesen falschen Lehrern war, dass sie mit einem grossen Selbstverständnis hingestanden sind und gesagt haben, meine geistliche Erkenntnis ist so gewaltig, ich sündige nicht mehr. Das war der Beweis, den sie vorgebracht haben. Ja, Johannes haltet von dem gar nichts. Das haben wir letztes Mal gesehen. Wer sagt, er habe keine Sünde, sagt er, der macht sich etwas vor. Purer Selbstbetrug. Aber ich sage mit dem nicht, nehmt die Sünde nicht ernst. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Das soll unser Fokus sein. Nicht nachlässig, nicht gleichgültig, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit ganzer Kraft für ein Leben, das Gott gefällt. Aber Johannes weiss sehr, sehr wohl um die Anfechtung im Alltag. Er weiss um unsere Schwachheit. Er weiss um unsere Natur. Wie schnell, dass wir unlauter, egoistisch, lieblos handeln. Und er geht überhaupt nicht von dieser Illusion hin. Wir könnten jetzt hier auf dem in diesem Leben schon vollkommen den Willen Gottes erfüllen. Er sagt, verliere nicht den Mut. Resigniere nicht. Vergiss nicht, da ist einer auf deiner Seite, der füllt die Lücken aus. Zwischen dem, wo du möchtest sein, aber nicht bist. Und dem, der Gott fordert, Jesus Christus. Der gerecht ist. Der sühnt. Er wird hier Anwalt genannt, Fürsprecher. Aber Jesus redet nicht nur für uns, sondern er kämpft uns frei. Er geht ans Kreuz und zahlt den Preis. Hier ist so eine kraftvolle Anleitung für ein Leben im Licht. Schließen mit dem. So eine kraftvolle Anleitung. Es ist keine Geheimlehre. Es ist nicht eine gewaltige Erkenntnis. Es ist eigentlich das schlichte und einfache Evangelium. In dem wollen wir uns verankern. Merkst du, was in diesen zwei Versen angesprochen ist? Einerseits eine Entschlossenheit und andererseits eine grosse Gelassenheit. Entschlossen, nicht sündigen, aber gelassen, wenn wir gesündigt haben. Das ist das Evangelium. Wir brauchen Entschlossenheit. Die Sünde ist ein zu grosser Gegner, als man so mit, ja, mal schauen, was heute kommt. Ohne Entschlossenheit wird es nicht gehen. Jetzt läuft ja gerade Leichtathletik-WM. Keiner von diesen Athleten wäre an die Weltspitze gekommen, wenn sie nicht mit aller Entschlossenheit würden trainieren auf das Ziel hin. Ich möchte Weltmeister werden. Aber weißt du was? Zwischen Entschlossenheit ist ganz ein feiner Schritt noch zur Verbissenheit. Und ich habe das in letzter Zeit immer wieder gelesen, dass Sportler, die verbissen trainieren, die nicht auf das Signal von ihrem Körper hören, die die Realität nicht wahrnehmen wollen, sondern einfach das Gefühl haben, mit noch mehr Pushen gibt es keine Grenzen. Die laufen in ein Übertraining rein, haben Ermüdungsbrüche, verletzen sich und die Leistung zackt ab. Wir wollen entschlossen sein, aber nicht verbissen. Wie kann das gelingen? Dank dieser Gelassenheit. Gelassenheit hilft uns, Balance zu halten. Aber weißt du, Gelassenheit, das ist jetzt ein anderes Thema, ist ganz nah bei der Gleichgültigkeit. Wenn man so gelassen ist, dann denkt man, ja, ist halt so. Lässt sich nichts machen. Wir sind halt Sünder. So bin ich halt. Und ist ja auch nicht so schlimm, weil Jesus ist ja da. Und auch Gleichgültigkeit ist nicht das, was wir wollen. Und da ist dann wieder die Entschlossenheit, die uns hier zurück in den Palast bringt. Das ist das Evangelium. Wer in dem lebt, in dem Spannungsfeld, entschlossen nicht sündigen, bewahrt von dem Verbissenen, sich selber pushen und gleichzeitig gelassen, wenn wir sündigen, aber bewahrt vor einer Gleichgültigkeit, dann leben wir im Licht. Das wünsche ich uns. Und heute Morgen ist das die Frage, die wir uns selber stellen müssen. Oder wo wir den Heiligen Geist als unseren Coach stellen müssen. Wie steht es um mein Herz? Wo ist meine Herausforderung? Bin ich verbissen am Pushen? Und dann möchte ich den Heiligen Geist gerade in der Zeit vom Abendmahl in eine Gelassenheit hineinführen. Weil das ist da drinnen. Dass Jesus dir das Brot und den Wein reicht und sagt, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Es bist nicht du. Ich habe es für dich gemacht. Du darfst gelassen sein. Du darfst einfach mir bringen. Und ich kümmere mich darum. Wenn das Verbissen deine Herausforderung ist, nimm das ernst. Und feier das Abendmahl mit diesem Zuspruch. Und wenn deine Herausforderung Gleichgültigkeit ist, der Heilige Geist, dass in dein Leben hineinspricht und dir zeigt, schau, du bist nicht einfach gelassen, du bist in vielen Bereichen gleichgültig. Wenn wir das Abendmahl feiern, ist das Kreuz vor Augen. Der Preis, den Jesus gezahlt hat. Er hat sein Leben gelassen. So ernst ist die Sünde. Der Zorn Gottes über ihm ausgossen. Und er wird uns treffen, wenn Jesus nicht herstehen würde. Er zahlt für jedes lieblose Wort, für jeden verachtenden Gedanken. Und dann haben wir das Abendmahl und kommen zu Jesus und sagen, Jesus, das tut mir leid. Ich bin nicht gelassen gewesen, ich bin gleichgültig geworden. Hilf du mir, zurückzukommen. Und ich möchte jetzt gerne einfach den Raum auftun, wo wir damit rechnen, dass der Heilige Geist zu uns redet. Bevor dass wir zum Abendmahl kommen, bevor ich es austeilen kann, wenn wir die Frage bewegen, dass wir nachher wissen, mit welchem Fokus soll ich jetzt das Mal nehmen. Beten wir miteinander. Und ich bitte dich, dass du betest für dich und hörst, was der Heilige Geist dir zu sagen hat. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Wunder dürfen sein. Das soll sich zeigen in unserem Leben. Jesus, danke, dass deine Liebe ausgegossen ist. Und sie soll so wie ein Rohr, ein Stopfer in unserem Leben wirken. Und den Kanal frei bringen, dass deine Liebe durch uns fliessen kann. Dass unser Leben zum Segen für unsere Mitmenschen wird. Ein Leben im Licht, dir zur Ehre. Danke, dass du jetzt am Wirken bist. Halleluja. Ich bitte um Hilfe beim Austeilen vom Abendmahl. Kommt doch bitte führen.